Auch die medizinische Praxis hat sich durch unser Streben nach einer schmerzfreien Welt verändert. Bis 1900 galt bei Ärzten ein gewisses Maß an Schmerz als durchaus gesund. Im 19. Jahrhundert hielten sich bedeutende Chirurgen dabei zurück, während einer Operation eine Vollnarkose zu verabreichen, weil sie glaubten, dass Schmerz das Immunsystem und das Herz-Kreislauf-System stärke und den Heilungsprozess fördere. Mir sind zwar keine wissenschaftlichen Belege dafür bekannt, dass Schmerzen die Reparatur von Gewebe tatsächlich beschleunigen, doch es gibt zunehmend Erkenntnisse, die belegen, dass die Einnahme von Opioiden während einer Operation diesen Prozess verlangsamt. Der berühmte, im 17. Jahrhundert praktizierende Arzt Thomas Sydenham sagte Folgendes über Schmerzen: Ich halte jede Maßnahme, die ausschließlich darauf abzielt, den Schmerz und Entzündungen zu unterdrücken, für äußerst gefährlich. Es steht außer Frage, dass ein gewisses Maß an Schmerzen und Entzündungen Mittel sind, derer sich die Natur aus den weisesten Gründen zur Erreichung der besten Zwecke bedient. Heute hingegen wird von Ärzten erwartet, ihre Patienten von jeglichem Schmerz zu befreien, um ihrer Rolle als mitfühlende Heiler gerecht zu werden. Jede Art von Schmerz wird für gefährlich gehalten, und zwar nicht nur, weil er wehtut, sondern auch, weil angenommen wird, dass er das Gehirn für künftigen Schmerz anfällig macht, indem er eine neurologische Wunde hinterlässt, die nie mehr heilt. Der Paradigmenwechsel im Hinblick auf Schmerz hat zu einer massiven Verschreibung von Wohlfühlpillen geführt. Heute nimmt jeder vierte erwachsene US-Amerikaner und mehr als jedes 20. US-amerikanische Kind täglich ein Psychopharmakon ein. Der Konsum von Antidepressiva wie Paxil, Prozac und Celexa nimmt in allen Ländern der Welt zu, wobei die USA an der Spitze stehen. Mehr als jeder zehnte US-Amerikaner, 110 von 1000, nimmt ein Antidepressivum ein, gefolgt von Island, 106 von 1000, Australien, 89 von 1000, Kanada, 86 von 1000, Dänemark, 85 von 1000, Schweden, 79 von 1000 und Portugal, 78 von 1000. Von 25 untersuchten Ländern bildete Südkorea, 13 von 1000, das Schlusslicht. In Deutschland stieg der Konsum von Antidepressiva in nur 4 Jahren um 46%, in Spanien und Portugal im gleichen Zeitraum um 20%. Für andere asiatische Länder, unter anderem für China, sind keine Daten verfügbar. Doch ein Blick auf die Verkaufstrends lässt darauf schließen, dass auch dort immer mehr Menschen Antidepressiva einnehmen. In China erreichte der Umsatz durch den Verkauf von Antidepressiva im Jahr 2011 2,61 Milliarden US-Dollar. Das entspricht im Vergleich zum Vorjahr einem Anstieg um 19,5%. Die Menge der Verschreibungen von Stimulanzien, Adderall, Ritalin, hat sich in den USA zwischen 2006 und 2016 verdoppelt, auch bei Kindern unter 5 Jahren. Im Jahr 2011 wurde 2/3 der US-amerikanischen Kinder, bei denen ADS diagnostiziert wurde, ein Stimulanz verschrieben. Die Menge der verschriebenen Beruhigungsmittel wie Benzodiazepinen, Xanax, Klonopin oder Valium, die ebenfalls süchtig machen, nimmt zu. Vielleicht als Ausgleich für die Stimulanzien, die wir konsumieren. In den USA ist die Anzahl der Erwachsenen, die ein Rezept für Benzodiazepin eingelöst haben, zwischen 1996 und 2013 von 8,1 Millionen auf 13,5 Millionen gestiegen. Das entspricht einem Anstieg um 67%. Im Jahr 2012 wurden in den USA so viele Opioide verschrieben, dass jeder US-Amerikaner mit einem Fläschchen Pillen hätte versorgt werden können. Es sind mehr US-Amerikaner an einer Überdosis Opioide gestorben als durch Schusswaffen oder Autounfälle. Ist es da angesichts dieser Zahlen verwunderlich, dass David glaubte, sich mit Tabletten betäuben zu müssen? Abgesehen von den extremen Beispielen der Flucht vor Schmerzen haben wir ebenfalls die Fähigkeit verloren, auch nur leichte Formen des Unbehagens zu ertragen. Wir sind ständig auf der Suche nach Möglichkeiten, uns abzulenken, dem gegenwärtigen Moment zu entfliehen, unterhalten zu werden. Wie Aldous Huxley in seinem Buch »Wiedersehen mit der schönen neuen Welt« schrieb, hat die Entwicklung einer riesigen Industrie der Massenkommunikation, welche sich der Hauptsache nach weder mit dem Wahren noch mit dem Falschen befasst, sondern mit dem Unwirklichen, dem mehr oder weniger Belanglosen, es unterlassen, die fast unbegrenzte Zerstreuungssucht der Menschen zu berücksichtigen. Auf einen ähnlichen Befund abzielend stellte Neil Postman, Autor des in den 1980er Jahren zum Klassiker gewordenen Buch »Wir amüsieren uns zu Tode« fest, in Gerichtssälen, Klassenzimmern, Operationssälen, Sitzungssälen, Kirchen und selbst im Flugzeug sprechen die Amerikaner nicht mehr miteinander. Sie unterhalten einander. Sie tauschen keine Gedanken aus. Sie tauschen Bilder aus. Sie argumentieren nicht mit Sätzen, sie argumentieren mit gutem Aussehen, Prominenz und Werbesprüchen. Meine Patientin Sophie, die aus Südkorea stammt und in Stanford studierte, suchte mich auf, weil sie an Angstzuständen und Depressionen litt und Hilfe suchte. Neben vielen Dingen, über die wir sprachen, erzählte sie mir, dass sie, wenn sie nicht schlafe, die meiste Zeit an irgendeinem elektronischen Gerät hinge und auf Instagram oder YouTube Beiträge lese, ansehe, poste oder teile, sich Podcasts oder Playlists anhöre und so weiter. In einer unserer Sitzungen schlug ich ihr vor, einmal zu versuchen, auf dem Weg zum nächsten Kurs oder Seminar nichts zu hören, sondern einfach nur ihre eigenen Gedanken an die Oberfläche steigen zu lassen. Sie sah mich zugleich ungläubig und entsetzt an. »Warum sollte ich das tun?«, fragte sie völlig baff. »Naja«, entgegnete ich vorsichtig, »es ist eine Möglichkeit, mit dir selbst vertraut zu werden.« Zuzulassen, dass sich deine Erlebnisse und Erfahrungen entfalten, ohne zu versuchen, sie zu kontrollieren oder vor ihnen wegzulaufen. Die ganze Ablenkung mit all diesen Geräten, Apps und den sozialen Medien trägt möglicherweise zu deinen Angstzuständen und deinen Depressionen bei. Es ist ziemlich anstrengend, sich die ganze Zeit selbst aus dem Weg zu gehen. Ich frage mich, ob eine andere Art, dich selbst zu erleben, dir vielleicht Zugang zu neuen Gedanken und Gefühlen verschaffen würde und dir dabei helfen könnte, dich stärker mit dir selbst, mit anderen Menschen und mit der Welt verbunden zu fühlen. Sie dachte einen Moment lang darüber nach. »Aber das ist so langweilig«, sagte sie. »Das stimmt«, entgegnete ich. »Langeweile kann nicht nur langweilig sein. Langeweile kann entsetzlich sein. Sie zwingt uns, uns mit wichtigeren Dingen zu konfrontieren. Zum Beispiel mit Fragen nach dem Sinn und dem Zweck. Aber Langeweile ist auch eine Gelegenheit, Dinge zu entdecken und herauszufinden. Langeweile schafft den Raum, der erforderlich ist, damit sich ein neuer Gedanke formen kann, ohne dessen Existenz wir nur endlos auf Reize reagieren würden, die uns umgeben, anstatt zuzulassen, uns auf unsere eigenen gelebten Erfahrungen und Erlebnisse einzulassen. In der folgenden Woche versuchte Sophie, zu ihren Lehrveranstaltungen zu gehen, ohne permanent an irgendein Gerät angeschlossen zu sein. »Am Anfang war es schwer«, berichtete sie, »aber dann habe ich mich daran gewöhnt und irgendwie hat es mir sogar gefallen. Ich habe zum ersten Mal die Bäume wahrgenommen.«